Willkommen bei Future at its Best, dem Podcast für Visionäre, Macher und alle, die die Wirtschaft neu denken. Ich bin Petra Becker, Direktorin bei Atreus und spreche mit den mutigen und kreativen Köpfen, die schon heute an der Zukunft bauen. Innovativ, inspirierend und vorausschauend. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute bei mir zu Gast im Podcast Future at its Best, Daniel Hertha, ein Gründer von Prompt12, einer unternehmergeführten Beteiligungsgesellschaft. Sozusagen eine Boutique im Private Equity Umfeld, die sich auf IT, IT-Dienstleistungen und digitale Transformationslösungen spezialisiert hat. Interessant ist auch, dass vor allem private Personen in die Prompt12 investiert sind. Und besonders spannend für alle, die heute bei unserem Podcast zuhören, ist es für Softwarefirmen, die auf der Suche nach einem empathischen Investor sind. Denn Daniel hat uns im Podcast viele Insights verraten, auf was die Prompt12 Wert legt, wenn sie investiert, wie sie investiert und welchen Vorteil sie den Firmen bietet, was diese davon haben, einen solchen Investor mit on board zu haben. Denn Daniel und sein Team kennen die Herausforderungen von Gründern oder Ideengebern und den damit am Anfang verbundenen Wachstum. Hier sind sie mit ihrem Netzwerk und ihrer Erfahrung eine echte Bereicherung für alle IT-Firmen, die einen ehrlichen und soliden Partner möchten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute bei mir im Podcast Daniel Hertha von der Prompt12. Hallo Daniel, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Danke, hallo Petra.
Wunderbar. Sag mal für unsere Zuhörer, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin Daniel, bin einer der zwei Gründer von Prompt12. Und Prompt12 ist ein kleiner Private Equity Fonds, Finanzinvestor mit Fokus auf IT, Technologie, Software, Unternehmen. Sitzt in München, 4 Leute. Ein kleines, sehr spezielles Portfolio. Genau.
Okay. Magst du was dazu sagen? Was heißt ein kleines, spezielles Portfolio?
Genau, also das heißt, wir haben 50 Millionen Kapital eingesammelt, ganz klassisch als Finanzinvestor, wie man es so kennt von den großen Private Equity Firmen, und hatten immer das Ziel, wir haben vor vier Jahren gestartet, und wir hatten immer das Ziel, sehr speziell in wachsende, profitable, sehr schöne, nischige Software- und IT-Firmen zu investieren. Und da haben wir jetzt ein Portfolio aktuell von, ich sage immer 3,5 Firmen, also wir haben 4, aber eine haben wir schon wieder mehrheitlich verkauft, sodass wir dann nur eine Minderheit haben. Deswegen 3,5, und die sind alle sehr in wachsenden, profitablen Nischen unterwegs, und da versuchen wir, das Wachstum zu unterstützen.
Okay. Und wie bist du auf die Idee gekommen oder wie passiert sowas?
Ja, also ich glaube, so ganz, also wenn man ganz früh anfängt, ich bin in einem unternehmerischen Haushalt aufgewachsen. Das heißt also quasi ganz, ganz früh schon mitgekriegt, wie es ist, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, wenn man selbstständig ist, im ganz kleinen deutschen altbackenen Mittelstand sozusagen. Habe dann BWL studiert, habe dann ein paar Jahre Investmentbanking gemacht und war dann lange angestellt in Private Equity und habe das quasi gelernt von der Pike bis zum Partner. Erst bei einer deutschen, dann bei einer holländischen Firma. Und dann hatte ich mit dem Mitgründer, mit dem Sebastian zusammen, eben die Idee, dass wir ein bisschen spezialisierter, vielleicht ein bisschen themenbezogener investieren wollen und da wirklich auch eine Lösung für kleinere deutsche Firmen zur Verfügung stellen.
Okay, wenn ihr sagt kleinere, wie groß darf man sich das vorstellen?
Ja, das ist total schwere Frage. Also typischerweise sind die Firmen zwischen 5 Millionen Umsatz und 50 Millionen Umsatz groß. Das heißt, von den Leuten sind sie typischerweise zwischen 50 und 200 Leute, Mitarbeitende, sagt man, groß, und immer profitabel, also immer eine halbe Million EBIT mindestens und dann hoch bis 3-4 EBIT ungefähr.
Okay. Und ich könnte mir vorstellen, was total von Interesse ist für unsere Zuhörer. Wie kommt man die 50 Millionen?
Ja, wie bei vielen Sachen ist da auch ein bisschen Zufall dabei, würde ich sagen. Also als wir diese Idee definiert haben oder festgelegt haben, haben wir natürlich dann angefangen, auch nach Leuten zu suchen, die da vielleicht als Investoren passen würden. Und für uns war es total wichtig, dass wir spezifisch unterwegs sind, dass wir also wirklich ein Experte für die Firmen auch sind. Und so haben wir dann versucht, auch unseren Investorenkreis zusammenzustellen. Das sind dann fast nur, also es sind alles Unternehmer oder Unternehmerinnen und es sind alles Leute, die ihr Geld selber verdient haben. Und es sind dann tatsächlich auch fast nur Leute aus dem IT-Umfeld.
Okay.
Und so haben wir dann natürlich ganz klassisch eigentlich Fundraising betrieben, sodass wir versucht haben, übers Netzwerk an Leute zu kommen, für die das vielleicht spannend sein kann.
Okay, also sehr viele private Leute.
Nur, tatsächlich. Also wir haben, wie gesagt, die 50 Millionen von, ich glaube, zwischen 25 und 30 Personen. Mhm. Da ist ein großes Münchner Family Office dabei. Mhm. Und ansonsten sind es tatsächlich relativ kleine Tickets, also zwischen 500.000 und 1 Million. Mhm. Typischerweise von reichen Münchner oder ja aus dem Umfeld sozusagen Unternehmerinnen und Unternehmern.
Die ihr Geld gut angelegt bei euch sehen. Was ist die Attraktivität? Also was bietet ihr dann den Investoren?
Ich glaube, ein sehr nischiges Produkt. Mhm. Ich glaube, wenn man uns das Kapital gibt, dann ist es sehr klar, wo das Geld dann investiert wird. Und es wird halt einfach sehr speziell in kleine deutsche wachsende IT-Firmen investiert. Mhm. Und es ist vielleicht anders als bei den größeren Private Equity Fonds, die dann sagen, ich kaufe halt irgendeine Firma aus dem deutschen Mittelstand, Branche ist fast egal. Mhm. Ist es bei uns halt viel klarer, dass du sagst, ich möchte gerne Exposure haben zu, was weiß ich, IT- oder Softwarefirmen, die irgendwo 1,2 Millionen EBIT machen und wachsend sind. Mhm. Das können wir halt bieten. Der andere größere, generalistischere Fonds sozusagen, der kann dir halt dieses Versprechen nicht machen, dass du in dieser Branche investiert sein wirst.
Mhm. Und jetzt dieses, also ich gehe da jetzt nochmal einen Schritt tiefer rein, sofern für dich okay, Daniel. Dieses Spezifische, bringt das dann auch für den Investor auch einen höheren Return?
Also
oder attraktiveren Return?
Ich glaube, es bringt, also auf jeden Fall bringt es weniger Downside-Risiko. Mhm. Ich glaube, dass die Returns, also im Moment würde ich sagen, sind auch die Returns nach oben besser tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, es ist ja immer es geht ja immer in beide Richtungen sozusagen. Du willst ja attraktive Returns mit relativ wenig Risiko sozusagen haben.
Ja.
Und dadurch, dass wir uns in der Branche speziell gut auskennen, gutes Netzwerk haben und vielleicht ein tieferes Verständnis haben, glauben wir, dass wir mindestens genauso gute Returns erzielen, aber mit weniger Risiko.
Okay, ja, top. Also ich glaube, mich hättest du.
Sehr gut, sehr gut.
Das machen wir dann offside.
Genau.
Aber eine andere Frage noch, Daniel, vielleicht auch für unsere Zuhörer. Ja. Wir sind ja jetzt bei Future at its Best. Das heißt, wir haben Ideengeber. Wann ist für euch so ein Startup oder eine IT-Firma von Interesse?
Ich glaube, für uns ist total wichtig, muss ich ein bisschen überlegen, ich glaube, für uns ist total wichtig, dass die Firma eine klare Vision hat und einen klaren Pfad und auch ein klares Problem löst. Mhm. Was wir ganz oft sehen, ist, dass eine Firma sagt, wir können eigentlich alles, was IT so ist heute. Mhm. Und das ist für uns als Investor total schwer, weil das natürlich auch, wenn du ganz unternehmerisch drauf schaust von der ganzen Go-to-Market-Logik, dann gar nicht klar ist. Und für uns ist total wichtig, dass man sagt, wir können nicht alles, aber ein Problem oder zwei Probleme können wir richtig gut lösen, vielleicht auch besser als die meisten anderen da draußen.
Mhm.
Und wenn wir da glauben, dass dieses Problem ein wachsendes Problem ist, und wir dann eine gute Firma in diesem Bereich haben, dann ist es für uns spannend.
Okay. Und ist das auch branchenunabhängig? Das kann jetzt eine Lösung sein in Richtung ERP, das kann eine Lösung Digitalisierung für die Behörden, Ämter oder so?
Genau. Also wir haben jetzt, wenn man einfach ins Portfolio schaut, wir haben vielleicht auch ein bisschen per Zufall, aber wir haben jetzt, wie gesagt, 4 Investments gemacht und die gehen alle in die Richtung Prozessdigitalisierung, Effizienzsteigerung, Digitalisierung der Geschäftsmodelle sozusagen. Also wir haben ein ERP-Geschäft, wir haben ein Geschäft, was ServiceNow Workflow-Optimierung macht.
Ja.
Wir haben ein Geschäft, was basierend auf Atlassian ist. Es ist ja auch ein Produktivitätstool für ursprünglich für Entwickler, jetzt mittlerweile für mehrere Fachbereiche. Und dann eben noch ein Managed Services-Geschäft für KMUs, die dann die ganze IT-Abteilung outsourcen können.
Mhm.
Also alles immer dieses Optimierung von Geschäftsprozessen und Digitalisierung von Geschäftsprozessen.
Mhm. Wow. Also absolut in der Zukunft richtig aufgestellt. Also darf ich da nochmal einsteigen? Klar. Ihr sagt, wo man eine IT-Abteilung outsourcen kann.
Ja, also zum Beispiel der kleine Steuerberater oder die kleine, also auch so eine Firma wie wir mit 4, 5, 6 Leuten. Wir haben ja keinen ITler bei uns angestellt.
Ja.
Wir brauchen ja aber trotzdem jemanden, der sich um unsere Notebooks kümmert, wenn irgendjemand eintritt oder austritt.
Mhm.
Wir brauchen jemanden, der sich um unsere Firewall kümmert, der uns das Microsoft M365 liefert. Und da hätten wir jetzt eben die Firma im Portfolio, die dann sagt, für euch 4, 5 Leute habe ich quasi ein Komplettpaket, ein Managed Service, sodass ihr einfach bei uns alles kaufen könnt.
Also auch für den kleinen Handwerksbetrieb?
Auch für den kleinen Handwerksbetrieb, genau. Ja, genau.
Okay. Wow, und damit ist er dann in einer sicheren IT-Umgebung?
Genau, da hat er halt sich des Problems entledigt sozusagen, weil er hat natürlich meistens gar keinen Bock auf IT, weil es ja auch gar kein Kernprozess in Anführungszeichen in seinem, also für seinen Betrieb ist oder in seinem Kopf jedenfalls nicht ist. Und trotzdem ist es ja ganz, ganz wichtig, dass er eine saubere und moderne IT hat und auch sicherheitstechnisch, Cybersecurity sauber aufgestellt ist.
Mhm.
Und das bewegt sich alles so schnell, dass er das gar nicht mehr selber kann. Das heißt, eigentlich macht es total Sinn, dann einen Experten an der Hand zu haben, der sagt, ich kümmere mich um deinen IT-Betrieb quasi.
Ja, Wahnsinn. Und ich sag mal, was treibt euch beide, dich und den Sebastian, dabei an? Was ist so eure größte Motivation?
Ja, ich glaube schon, dass uns das extrem viel Spaß macht, spannende kleinere Firmen auf dem Wachstum zu begleiten. Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt mal ins Portfolio schaut, wir haben für diese 4 Firmen, die wir haben, haben wir jetzt in den letzten 3 Jahren sicher 10 Zukäufe gemacht. Mhm. Wir haben überall zweistelliges Wachstum hingekriegt.
Wow.
In Umfeldern, die, also wissen wir ja alle, dass jetzt gerade der Markt nicht wahnsinnig stark wächst in Summe. Und trotzdem gelingt es uns in unseren Firmen, ist also auch in unterschiedlichen Schattierungen logischerweise, aber stark zu wachsen, sowohl organisch, aber auch durch Zukäufe und die Firmen dann eben noch größer, noch besser, noch profitabler und professioneller zu machen.
Mhm.
Und ich glaube, uns macht es schon Spaß, die Unternehmen dann unternehmerisch zu begleiten und da einfach aus richtig, es sind alles immer tolle Firmen schon, mhm. aber dann aus den tollen Firmen richtig tolle größere Firmen zu machen.
Okay, und was wird passieren, Daniel, wenn ihr erkennt, diese Firma des Invest entwickelt sich nicht so, wie ihr euch das vorstellt? Was macht man da dann, ich sag mal, als Prom 12?
Ja, also ist eine extrem relevante Frage. Logischerweise geht das auch nicht linear immer nach oben. Also jede Firma haben auch unsere Portfoliofirmen Ups und Downs und ein bisschen die typischen Schwankungen und natürlich auch ein bisschen Projektgeschäft und so weiter und so weiter. Aber dafür haben wir auch Managementteams und ich glaube schon, dass wir natürlich so, also wir würden nur investieren, wenn wir die Teams mögen, wenn wir die Menschen mögen, die da arbeiten. Wir haben natürlich auch Erfahrung, wie man größere Firmen auf dem Wachstum dann begleitet und dann auch vielleicht noch professioneller macht. Und ich glaube schon, solange der langfristige Trend in Ordnung ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn wir auf einer Linie, die nach oben zeigt, oszillieren. Also das heißt, wir können dann durchaus auch mal ein Jahr akzeptieren, wo wir vielleicht wenig Wachstum haben und wo wir vielleicht sogar ein rückläufiges EBIT haben, wenn wir wissen, wir investieren jetzt gerade für Wachstum in T+1, T+2 sozusagen.
Mhm. Okay. Und weil du sagst, ihr habt ja in 10 Firmen schon investiert. Was ist so, ich sag mal jetzt so, das Aushängeschild, wenn du darüber sprechen möchtest?
In unseren Firmen, meinst du?
Ja.
Also wir haben
die Erfolgsgeschichte.
Also, ja, genau. Also wir nennen es immer in 4 Plattformen investiert, das heißt 4 spezielle Portfoliofirmen, 4 eigene Portfoliofirmen und für die Firmen dann eben nochmal 10-mal oder so ungefähr zugekauft in Summe. Das heißt, genau, also in Summe haben wir wahrscheinlich fast sogar 14, 15 Transaktionen gemacht in den letzten 4 Jahren. Und ich glaube, das, was bisher natürlich am bedeutendsten war für uns, ist die Comunado. Das ist eine Firma aus Dresden. Die haben wir, ich glaube, im September 2022 gekauft. Damals mit unter 200 Mitarbeitern und wir haben die jetzt im August oder September letzten Jahres mehrheitlich weiterverkauft an einen größeren deutschen Finanzinvestor, mittlerweile mit fast 400 Mitarbeitern, also fast verdoppelt auf der Mitarbeiterseite, in der Profitabilität mehr als verdoppelt, extrem schön gewachsen und nicht nur durch Zukäufe, sondern wirklich auch organisch.
Mhm.
Und da haben wir, glaube ich, schon einen deutschen Marktführer geschaffen in dem Bereich. Es ist vielleicht ein kleinerer Markt, aber ein sehr, sehr spannender, sehr schnell wachsender und da haben wir schon echt, glaube ich, eine Perle gefunden, die wir dann wirklich schön weiterentwickeln konnten.
Mhm.
Das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel für uns.
Das ist auch eurem Anspruch gerecht.
Ja, das ist natürlich auch total schick, weil es unser erster Deal war und der hat natürlich einigermaßen gut funktioniert. Dementsprechend ist es für uns auch natürlich schön, dass wir sagen können, guck, wir haben es nicht nur in der Theorie so ausgedacht, sondern es hat in der Praxis auch funktioniert. Und deswegen ist das für uns ein extrem schöner Case.
Ja, wunderbar.
Und wir sind auch noch beteiligt, weil wir die Firma auch
beteiligt,
genau, weil wir die Firma auch sehr und das Management auch sehr mögen.
Mhm, okay, ja, gratuliere. Und gab es auch mal eine harte Phase, wo du sagst, boah, so rückwirkend wird man vielleicht das ein oder andere anders machen?
Boah, ich glaube, das gibt es bei jeder Beteiligung ehrlicherweise, weil natürlich, also wir machen immer eine Due Diligence, wenn wir uns die Firmen anschauen und da haben wir dann immer ein extrem gutes Gefühl, dass wir wissen, wie die Firma aussieht. Auf der anderen Seite, wenn du dann gekauft hast, dann merkst du erstmal, was du wirklich gekauft hast. Das heißt, das erste halbe Jahr nach Kauf ist immer erstmal nochmal ein großer Aha-Moment, wo du dann checkst, was du wirklich jetzt mittlerweile im Portfolio hast. Und das ist natürlich dann immer auch erstmal noch eine Professionalisierungs- oder Institutionalisierungsphase, weil die Firmen, die wir im Portfolio haben, schon immer Unternehmer oder Unternehmerin geprägt sind. Und dann kommt halt ein Finanzinvestor, der sagt so, ich möchte jetzt aber gerne jeden Monat ein Reporting haben, ich möchte jetzt gerne ein paar KPIs mehr haben. Und da muss man schon so sehr empathisch, glaube ich, die zwei Welten managen zwischen Unternehmer und Finanzinvestoren.
Mhm.
Und ich glaube schon, dass 2025 jetzt auch eine harte Phase ist. Also ich glaube, jeder liest die Zeitung, das geht auch jetzt nicht ganz spurlos an uns vorbei. Also wir müssen, glaube ich, schon sehr stark managen, dass die Stimmung im Portfolio und im eigenen Team jetzt nicht zu schlecht wird, weil man nicht nur negative Nachrichten liest.
Mhm.
Und ich glaube, in Summe sind wir alle auf einem ganz guten Weg, also wir jetzt als Prom 12 in unserem Portfolio. Aber ich glaube, das ist schon eine harte Phase, weil wir jetzt auch immer wieder die Leute motivieren müssen, dass die Welt wahrscheinlich nicht 2025 zu Ende geht.
Ja, nee, also das wollen wir alle nicht hoffen. Und also ich bin bei dir 2025 bestimmt eins der im Rückblick dann hoffentlich härtesten Jahre. Und es ist nicht das Motto, das Härteste ist immer das, was einem bevorsteht. Ne? Vielleicht in 2026 dann ein Aufatmen. Lass mich an der Stelle mal kurz aus Sicht einer Firma, die einen Investor sucht, die Perspektive einnehmen. Da gibt's ja mehrere Investoren. Ne? Das hast du vorher gesagt, ihr habt ja auch Wettbewerb. Wodurch würdest du sagen, zeichnet ihr euch aus und was hätte dann eine Firma, wenn ihr als Investor reingeht?
Ja, also ist nicht so leicht, weil es natürlich gibt natürlich ganz viele Wettbewerber oder Marktbegleiter. Ich glaube, so ein, zwei Sachen, die wirklich einigermaßen speziell sind bei uns, das ist ganz sicher der ganz, ganz klare Branchenfokus. Ich glaube, es gibt in unserer Größenordnung, also speziell mit dem Fokus auf den kleineren deutschen Mittelstand, vielleicht noch ein, zwei andere Investoren, die so klar spezialisiert sind. Aber auf keinen Fall gibt es da 10. Das heißt, da sind wir sicher speziell. Und ich glaube, wo wir auch sehr speziell sind, ist bei der Zusammenstellung unserer Investorenbasis. Ich glaube, dadurch, dass wir quasi nur privates Kapital haben und kein institutionelles Kapital, können wir durchaus auch viel opportunistischer über Haltedauern nachdenken. Die erste Frage, wenn jemand an uns überlegt zu verkaufen, ist, wie lange haltet ihr uns denn eigentlich?
Ah ja.
Und dann sagen wir typischerweise 4 bis 7 Jahre. Aber die Wahrheit ist natürlich dadurch, dass wir privates Kapital haben und jetzt nicht Kapital der Allianz oder irgendwelcher Pensionskassen sozusagen.
Ja, genau.
Können wir sicher auch mit unserer Investorenbasis sprechen und sagen, das ist aber eine ganz tolle Firma, lass uns die doch mal länger als 5 Jahre oder 10 Jahre halten. Das heißt, wir haben da sicher eine höhere Flexibilität als der ganz, ganz klassische Private Equity Fonds.
Und rein vom Monetären abgesehen, gibt es noch andere Soft Skills, die ihr bringt, wo ihr sagt, als Investoren, das bieten wir, das sind wir vielleicht...
Ist ein gutes Stichwort, hätte ich fast vergessen. Nee, aber dadurch, dass wir eben branchenfokussiert sind, also ich reite ein bisschen drauf rum, aber ich glaube schon, dass dieser Branchenfokus bedeutet, dass wir natürlich in dieser Branche ein viel tieferes Netzwerk haben, auch die Geschäftsmodelle viel besser verstehen. Die Probleme, die die einzelne Unternehmung hat, kommen ja auch immer in allen Portfolio oder regelmäßig in vielen Portfoliofirmen vor. Das heißt, wir können sicher jemand sein, der vielleicht so das Wissen der anderen Portfoliofirmen oder aus dem Umfeld, also aus der IT-Branche, aufsaugt und dann teilt und wir können die auch zusammenschalten, sodass die voneinander lernen. Wir können versuchen, über das Portfolio Synergien zu schaffen. Ganz oft entsteht dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit da auch die Frage, wir brauchen vielleicht doch noch einen Vertriebler oder wir brauchen doch vielleicht noch einen Finanzer. Und wenn du jedes Mal wieder neu in die Branche rein musst und überlegst, wie sieht denn eigentlich ein idealer Vertriebler aus in der IT-Branche, dann fängst du ja jedes Mal wieder von vorne an. Und das ist bei uns natürlich dadurch, dass wir immer nur Vertriebler in der IT-Branche suchen, fangen wir gar nicht erst mit dem Profil an, sondern wir haben natürlich das Profil fertig und wir haben natürlich schon sogar ein Netzwerk von Leuten, die da passen können. Und ich glaube, das können die anderen auch, aber ich glaube, wir können es halt viel schneller mit einer höheren Sicherheit.
Also ihr seid zum einen dann Netzwerkgeber und Türöffner.
Genau, und sicher auch Sparringspartner und sicher auch jemand, der den Leuten vielleicht ein bisschen mehr Zuversicht gibt, weil du natürlich dann, jeder denkt immer, mein Problem ist jetzt gerade ganz neu und ganz besonders. Und wenn du dann sagst, ja, wir haben jetzt 10 Firmen gekauft, 15 Firmen gekauft und tendenziell tun sich alle mit dem Go-to-Market schwer und tendenziell haben alle irgendwie auf der Lead-Generation-Seite im Online-Marketing dieses Problem, dann realisieren die Unternehmer oder Unternehmerin typischerweise, ah ja, krass, das hilft uns ja vielleicht doch mal mit jemandem zu sprechen, der vielleicht da schon irgendwie ein halbes Jahr weiter ist. Da müssen wir gar nicht so wahnsinnig viel machen, außer vielleicht mal die Tür aufmachen von dem einen zum anderen, sodass die dann auch miteinander sprechen und dann voneinander lernen.
Ja, das ist schon, also wow, das ist schon ein Asset, denke ich. Und damit seid ihr bestimmt, habt ihr einen USP gegenüber euren Wettbewerbern. Weil das ist ja mit einer der härtesten Phasen, wenn man gründet. Man hat eine super Idee. Und wie komme ich in den Markt rein? Und ich muss diesen Spagat schaffen. Ich habe eine Idee, die muss ich pflegen.
Genau.
Die muss sich auch weiterentwickeln und auf der anderen Seite muss sie wahnsinnig viel investieren in den Vertrieb, in das Go-to-Market und das kostet ja Zeit und Kapazität und ich bin ja als Startup nicht gleich so ressourcenträchtig aufgestellt wie ein großes Unternehmen.
Ja, genau. Also unsere Firmen sind meistens aus der Startup-Phase, sind alle aus der Startup-Phase raus, auch wenn es tendenziell noch junge Firmen sind. Also die sind dann zwischen, ich glaube, die jüngste war zum Einstieg 5, 6 Jahre alt und die älteste war tatsächlich schon 20 Jahre alt ungefähr. Aber trotzdem ist das ganze Thema Go-to-Market-Vertrieb eigentlich für alle mit das Größte. Und wenn man sich das Thema mal anschaut, das fängt ja ganz oft auch schon früher an sozusagen, was ist denn eigentlich mein Produkt für welchen Markt oder für welchen Zielkunden. Mhm. Und das ist schon was, was wir dann in der Due Diligence versuchen schon rauszufinden und dann aber auch mit den Unternehmern oder mit den Firmen schärfen, sobald wir eingestiegen sind. Weil du natürlich erst mit einem klaren Offering auch einen klaren Go-to-Market haben kannst. Und dieses Zusammenspiel sozusagen, das ist das, was wir, glaube ich, in jeder Firma machen, immer machen.
Ja.
Und wir sind auch, also ich glaube, unsere Beobachtung ist schon, dass alle Firmen bei uns im Portfolio auch auf der Produktseite oder auf der Technologieseite viel stärker sind, als sie auf der Go-to-Market-Seite sind.
Mhm.
Und dann ist unsere Aufgabe, denen das, also die Technologie-Begeisterung sozusagen nicht zu nehmen, aber gleichzeitig denen klar zu machen, das hilft alles nichts, wenn du das geilste Produkt auf der Welt hast, wenn du keine Kunden dafür hast. Lass uns doch mal gucken, dass wir auch versuchen, das Produkt zu verkaufen.
Ja.
Und das ist sicher ein großer Teil unserer Aufgabe.
Ja. Nee, klasse. Und vielleicht mal so für alle Ideengeber, die heute zuhören. Was wäre deine Empfehlung, wenn heute jemand eine Idee hat, ein Startup gründet, dass er so, auch wenn ihr erst in der späteren Phase einsteigt, aber ich glaube, du kennst dich total gut aus, für die erste Zeit, was sind so Themen, wo du sagst, die machen eigentlich alle falsch, da sollte man anders agieren?
Ja, ich glaube, das gerade der Punkt, den ich gerade hatte. Ich glaube, man denkt die ganze Zeit, wenn man noch keinen Umsatz macht, das liegt daran, dass das Produkt nicht fertig ist. Ich glaube, ganz oft, man sollte versuchen, mit einem Prototypen oder mit einer relativ weiten, aber nicht zwingend fertigen Lösung am Kunden zu arbeiten. Das heißt, mein Petitum wäre tatsächlich viel schneller mit den Kunden arbeiten, Kunden finden und das Produkt am Kunden weiterentwickeln und dadurch dann das Profil auch schärfen. Aber jetzt die ganze Zeit zu denken, ich muss das Produkt noch weiterbringen von der Version 1.0 auf 2.0 auf 3.0 und dann, wenn ich dann bei 10.0 bin, gehe ich auf die Kunden zu. Ich glaube, da verlierst du extrem viel Zeit und ich glaube, du weißt eh nicht, was der Kunde will, bevor du nicht mit dem Kunden gesprochen hast.
Ja, absolut. Ja, da bin ich bei dir. Und noch eine Frage, eine ganz andere in die Richtung. Wie motiviert ihr euch in dem Team? Ihr seid vier Leute, ne? Oder sagen wir so, wie sieht so ein Alltag aus? Jetzt nicht nur die Motivation, sondern wie sieht so ein Alltag aus? Laufen euch die Firmen die Tür ein oder sucht ihr dezidiert?
Ja.
Wie kommt man da drauf?
Also ich glaube, so der Alltag ist gar, also es gibt keinen richtigen Alltag. Also wenn man es mal ganz grob versucht, Zeiten zu allokieren, würde ich sagen, wir haben so vielleicht 40% der Zeit, die wir mit dem Portfolio verbringen.
Mhm.
Also 40-50% der Zeit. Und die anderen 40-50% der Zeit sollten wir eigentlich drauf verwenden, unser Netzwerk zu pflegen, nach Firmen zu suchen, mit Beratern zu sprechen, auf Messen zu gehen und irgendwo draußen zu sein, um neue Ideen aufzusaugen. Und logischerweise variiert das, wenn du jetzt eine Phase hast, wo du gerade eine Firma kaufst und in der Due Diligence bist, hast du viel mehr Zeit, die du am Schreibtisch sitzt und die du quasi in die Akquise steckst. Und wenn du dann Phasen hast, wo das Portfolio einigermaßen stabil dasteht, dann hast du vielleicht wieder mehr Zeit, wo du auf der Straße bist oder auf Messen bist. Und genau wie du sagst, wir sind vier, wir sind zwei Partner und zwei Associates. Wir arbeiten immer im Tandem, also immer ein Partner plus Associate pro Portfoliofirma, sodass dass die Portfoliofirma auch jetzt nicht total überwältigt ist, sozusagen, wie viele Leute mit ihr arbeiten und dass der CEO quasi den Partner als Ansprechpartner hat und dann idealerweise der CFO oder das, also C-1, wenn man so will, mit dem Associate sprechen kann.
Ah ja, okay. Und wie oft sprecht ihr mit den Beteiligungen?
Boah, das ist institutionalisiert, einmal im Monat für das Monthly Business Review.
Ja.
Dann haben wir einmal pro Jahr ein Strategie-Meeting, um zu gucken, ob die ursprünglich gesetzte Strategie noch richtig ist und ob wir die adjustieren müssen. Und dann haben wir noch drei typischerweise Beiratsmeetings, die wir dann physisch versuchen zu machen. Die Portfolio. So, und dann hast du immer Ad-Hoc-Geschäft, also wenn wir Buy and Build machen, wenn wir zukaufen, wenn wir Projekte machen, wie was weiß ich, ein Vertriebsprojekt, ein Pricing-Projekt oder irgendeine Integration, dann haben wir natürlich auch regelmäßig Showfixes mit dem Team. Aber das ist eher das Ad-Hoc-Geschäft.
Okay, klasse. Ja, Daniel, so kommen wir schon zunehmend zum Ende von unserem Podcast. Ich fand es mega spannend und auch vielen Dank für deine Insights. Was würdest du machen, wenn du nicht in dem Business bist?
Uff, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich habe ja nichts gelernt, weil ich ja BWLer bin sozusagen.
Sind wir schon zu zweit?
Genau, keine Ahnung, das ist echt eine extrem schwere Frage. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwas mit Menschen, glaube ich. Ich glaube schon, dass wahrscheinlich eine Stärke von Prompt 12 ist ehrlicherweise, dass wir ein ganz gutes Empathieverständnis haben für Menschen, aber ja, vielleicht wäre ich Berater oder so.
Okay, ja. Kann nur bestätigen, tolles Business. Machen wir bei Atreus auch. Wir haben den ganzen Tag mit Managern zu tun oder Kunden und das ist schon was sehr Schönes. Muss man aber, braucht man Empathie und natürlich auch ein bisschen Geduld an der einen oder anderen Stelle. Ja. Ja, Daniel, wie glaubst du, wird die Zukunft in Deutschland ausschauen? Gehen wir mal über 25 hinaus, das ist ein anspruchsvolles Jahr. Ich glaube, das sehen alle so und es macht schon keinen Spaß mehr, die Zeitung zu lesen. Aber wie könnte sich sowas in 10 bis 15 Jahren bei uns entwickeln?
Das ist eine extrem schwere Frage, finde ich. Also ich glaube, vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren hätte man das deutlich stabiler beantworten können als heute. Ich glaube schon, dass wir mit dieser ganzen KI-Welle, Robotics-Welle, die da kommt, Automatisierungswelle, vor einer riesengroßen Transformation der Wirtschaft stehen. Mhm. Ich tue mich extrem schwer zu sagen, wie die Wirtschaft in 10 Jahren oder auch in 5 Jahren ehrlicherweise aussieht. Also ich glaube schon, dass wir ganz klar einen Shift haben werden hin zu weniger produktionsstarken Branchen. Also ich glaube schon, dass wir eine Verschiebung haben zu mehr einer Dienstleistungsgesellschaft. Mhm. Ich glaube auch, dass wir wir sind natürlich auch, wir stehen vor einer demografischen Herausforderung. Das heißt, wir werden sicher auch, also an der einen oder anderen Stelle dankbar sein für Roboter und für KI, weil wir gar nicht genug Arbeitskräfte finden. So, und das ist eine extrem schwammige Antwort, weil ich gar nicht weiß, was da jetzt alles auf unsere Kernbranchen, ne, Automotive, Chemie, Kunststoff, Maschinenbau, was dazu. Also ich glaube schon, dass da große Veränderungen kommen. Ich glaube auch nicht, dass die alle verschwinden werden, aber ich glaube, die werden sich alle ganz anders aufstellen müssen nach vorne. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Da tue ich mich extrem schwer.
Okay. Finde ich ja super, dass du das so ehrlich sagst, dass auch ihr, wo ihr euch so intensiv mit der Zukunft auseinandersetzt, schwer tut. Und ich glaube, es tun sich alle ein bisschen schwer. Wir werden in eine Deindustrialisierung reinkommen durch die Demografie und auch durch das ganze gesamtgeopolitische Geschehen. Ich fände es gar nicht so schlecht, wenn wir mehr Roboter hätten und vielleicht auch in den ein oder anderen im Haushalt oder auch in Pflegeberufen. Absolut. Und viele Arbeitsplätze sind heute auch nicht unbedingt schön, sind sehr anstrengend. Da wäre das schon eine große Unterstützung für die Menschheit.
Ja, sicher.
Klasse, Daniel. Ja, also ich sage vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Petra. Spaß gemacht.
Ja, freut mich. Und vielleicht dann mal nächstes Jahr, wie es ausschaut, in 2026.
Sehr, sehr gerne. Und für den neuen Jahresausblick.
Danke, Daniel.
Danke.
Vielen Dank an euch für das Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt, kontaktiert uns gerne direkt. Wir haben wie immer die Kontaktdaten unten in die Shownotes gepackt. Lasst mich an dieser Stelle auch erwähnen, der Podcast ist möglich durch meine Rolle als Direktorin bei Atreus. Atreus ist eine Personalberatung für Interim-Management und wir bieten Top-Manager zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wenn auch ihr hier Themen habt oder Engpässe, dann kontaktiert mich gerne. An dieser Stelle sage ich Tschüss und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.